Uff, Alex, ich bin noch ganz schön berührt vor der Folge irgendwie. So, die haben wir uns mal wieder selbst berührt. Also ich mich zumindest und du mich. Und ja, ich bin irgendwie, ja, es ist ziemlich tief gegangen, so die Folge fand ich.
Ja, total. Und ich habe jetzt auch gerade noch einen kleinen Ohrwurm von deinem End-Handpan-Spiel drin. Sehr, sehr einprägsamer, sehr schöne Melodie. Hat jetzt einen wunderbaren Schlussakkord sozusagen und da das Thema gesetzt, was wir tatsächlich nicht abgeschlossen haben, wo wir beide spontan beschlossen haben, das will irgendwie noch weiter erzählt werden, das Thema und besprochen werden.
Ja, wir haben schon mal angeteasert das Thema Tod, Loslassen, wo steht uns die eigene Anhaftung und Identifikation im Weg, wo erzeugt sie Schmerz und Leid, wie kommen wir da raus, warum ist es irrsinnig, sich an Dinge anzuhaften, was gehört alles dazu, wir schälen die Zwiebel Layer für Layer, Stück für Stück, gehen immer tiefer ran und ja, höchstwahrscheinlich wird es eine zweite Folge geben, wo wir an die innersten Schichten auch noch mal rangehen werden.
Ja, total. Und wie uns aber auch ein spielerischer Umgang mit Identifikation durchaus ein bisschen Würze im Leben bringen kann, ohne die Fähigkeit, das dann auch zum richtigen Zeitpunkt sofort wieder loslassen zu können. Wenn wir das auf diese Weise betrachten, dann tun wir uns als Individuum und ich glaube dem Kollektiv Menschheit einen großen Dienst.
Yes. Und da seid ihr jetzt auch Teil davon, wenn ihr diese Folge hört. Gefällt mir. So, ich habe mal meine Haare hochgemacht, damit wenigstens das Mikrofon hier nicht auch noch hinter den Haaren versteckt ist.
Nice, Mann.
Totally flexible.
Dennis Florian Biege freut sich, dass er endlich mal geschafft hat, live dabei zu sein. Yay, wir freuen uns auch. Bin eh gespannt. 16 Uhr mitten am Werktag. Wer hat denn da Zeit, live dabei zu sein? Aber immerhin schon 14 Leute hier am Start. Nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht. Weil du nämlich in
Liegt
Berlin
vielleicht
bist,
auch
mein
am
Lieber, ne?
Spitzenthema. Ja, ich sitze im Studio in Berlin und wir machen gerade Pause. Wir nehmen ein paar geile elektronische Musiktracks mit Handpan auf. Wird,
Geil.
glaube ich, richtig geil. Also so was wir bisher haben, klingt schon mal richtig cool. Bin ganz gespannt, wie das Endergebnis ist. Aber irgendwie nochmal, ja, nochmal anderer, neuer Output meiner musikalischen Identität. Total cool, mit dem Alex Weber zusammen. Es wird geil. Immer mal gerne bei auf Leander Handpan meinem Instagram Leander Henpen reinfolgen. Da sind nämlich immer die aktuellen Updates zu meinem musikalischen Dasein, jetzt getrennt von dem Leander Greitemann-Profil, wo weiter deutsche Lebensphilosophie ist, gibt es internationale Music-Experience auf Leander Henpen. Und beim Alex, alles beim Alten, da auch reinfolgen, Alexander Metzler ist das das Overall-Profil für alle Eskapaden dieses Mannes.
Ja, ich bin noch nicht in einem Bereich so stark, dass der einen eigenen Instagram-Account verlangt. Aber wer weiß, kann ja alles noch kommen. Wer weiß das schon. Wichtig ist, dass wir nicht zu angehaftet sind an die Dinge, die wir da machen. Nicht wahr, lieber Leander?
Ja, absolut.
Thema Anhaftung heute in dieser Folge.
Ja, total. Anhaftung, Identifikation. Ich glaube, wenn man sich nicht mit diesen Themen beschäftigt, klingt das erstmal ein bisschen abstrakt. Mhm. So, hä, was? Identifikation, Anhaftung, worum geht's da überhaupt? Und es ist so die Idee, dass eben ganz viel unseres Leids, das wir so vor allem gedanklich erzeugen, daher kommt, dass wir eben zu sehr angehaftet oder identifiziert sind an irdischen Dingen, um es mal so sehr groß auszudrücken. Also an Besitztümern, um es mal so ganz platt und weit weg. Ne? Wenn du halt das Gefühl hast, Teil meiner Identität ist der Porsche, den ich besitze. Oder ist die Handpen, die ich besitze, was bei mir viel näher dran ist. Oder ist irgendwie das Haus, in dem ich wohne. Ich bin jemand, der in einem Haus wohnt und das ist mir auch ganz wichtig. Und ich bilde meine Identität anhand von solcher Dinge. Zum Beispiel, es geht auch noch tiefer, würde ich sagen. Weil ich würde sagen, all das ist nicht das, was du wirklich bist, sondern es ist halt was du irgendwie angehäuft hast an Besitztümern. Und das ist vor allem halt was Vergängliches. Und wann immer du dich halt identifizierst oder anhaftest an Dinge, die per Definition nicht an dir kleben bleiben werden, weil sie vergänglich sind, weil sie kaputt gehen können, weil sie geklaut werden können, ist das potenziell, wenn wir da nicht in der Balance sind oder wenn wir das nicht bewusst mit umgehen, eine Möglichkeit, voll ins Leid zu fallen.
Du hast zwischendurch immer mal wieder kurze Aussetzer. Wenn ich dir mal nicht mehr folgen kann, melde ich mich für diejenigen, die das jetzt stört. Immer auch die Möglichkeit, unsere Folgen hier als Podcast zu hören, dann in voller Qualität. Genau. Und das ist jetzt natürlich so. Yes, back again.
So, ja. Bin aus dem WLAN raus. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, weil ich glaube, dass WLAN einfach nicht strong genug ist. Ich habe nämlich dich auch dann hakelig gehört, aber das hat irgendwie die App gekillt, dass ich gewechselt habe auf mobile Daten. Hier jetzt aber mit 5G sollte also alles klappen, dranbleiben. Also Identifikation mit vor allem irdischen Dingen wie Besitztümern ist eine Ursache zu Leid, denn diese Dinge können verloren gehen, können gestohlen werden, können kaputt gehen und deswegen ist es langfristig gesehen, gibt es immer die Möglichkeit, wenn wir daran halt unser Selbstbild haften, dass wir da starke Schmerzen haben werden im Gehirn.
Zumindest tief ins Leid gehen und diese Identifikation oder das Anhaften an materiellen Gütern, würde ich so sagen, ist vielleicht so das Level 1, auf dem man so starten kann im Game. Und das ist schon schwierig genug, weil jetzt stelle man sich vor, man spielt das spirituelle Game und sagt, ja, ich habe mir zwar jetzt ein neues Auto gekauft, aber ich hafte überhaupt nicht an. Und du kommst dann nächstes Tag an deinen Parkplatz und dann hatte jemand von vorne bis hinten schön mit dem Schlüssel einen riesigen Kratzer über das nagelneue Auto gemacht. Und wenn du dann wirklich in diesem Moment in der Lage sein kannst, das nur zu sehen und zu sagen, ja, okay, krass, da ist jetzt ein Kratzer drin, muss ich mich wohl drum kümmern und nicht völlig ausrastest oder anfängst zu weinen oder was auch immer, wie sich das Leid ausdrücken mag, das ist gar nicht so einfach. Oder stell dir vor, deine neue Handpan kommt an, ne? Und du packst sie gerade aus und willst sie im Live irgendwie zeigen, lässt sie fallen und sie fällt auf einen Marmorboden, hat eine riesen Delle da drin. Also dieser Moment, das ist ja ein körperlicher Schmerz, der dann da möglicherweise passieren kann. Also das ist schon, allein dieses Level 1, nenne ich es jetzt mal, ist schon gar nicht so einfach.
Und, absolut. Und ich glaube, es ist variiert halt auch, je nachdem, wie liebgewonnen ist mir das, wie sehr ja, wie sehr habe ich da eine Beziehung dazu und wie du sagst, ne, also Handpan und wenn das zum Beispiel auch, ne, wie gerade ein befreundeter Musiker oder und seine Partnerin, die Musikerin, denen wurden in Portugal ihre wichtigsten Instrumente geklaut und die sind halt auch, die leben komplett von der Musik und von Auftritten und sowas. Und ihr wurde das Cello geklaut und ihm wurden so, ich glaube, vier seiner besten Handpans, so seine wichtigsten Instrumente,
Wow.
weil die auf Tour waren, geklaut auf einmal.
Krass, okay.
Und das ist natürlich schon ordentlich auch an Konsequenzen, ne? Also so, was dann auch so im echten Leben passiert. Also, weil, also es ist auf jeden Fall dann erstmal eine veränderte Realität. Aber auch da, also ich müsste jetzt nicht unbedingt in das Beispiel reingehen, aber so an sich gibt es natürlich da verschiedene Grade und es ist, glaube ich, auch total in Ordnung, das sagen wir auch immer mal, wenn da erstmal Trauer und Schmerz gefühlt werden will, wenn so eine Handpan runterfällt, dann ist ja auch das total in Ordnung. Die Frage ist nur, wie bin ich so angehaftet, dass ich Wochen später immer noch diesen Schmerz, dann bin ich auch vielleicht sogar an den Schmerz schon angehaftet und dann kann ich mich fragen, gibt es da nicht vielleicht auch einen anderen Umgang damit? So, aber erstmal, wenn das Gefühl da ist, ist es da und darf erstmal gefühlt und gesehen werden und ich muss dann nicht sagen, oh Mist, ich bin ja immer noch nicht spirituell Level 3 oder meine Persönlichkeit ist nicht entwickelt auf Level 8,5, weil ich jetzt enttäuscht bin, weil meine Handpan runterfällt. So.
Aber man kann natürlich, und ich finde das sehr hilfreich, also zumindest so aus der Erfahrung und Perspektive meines eigenen Lebens, kann ich mich natürlich immer auch selbst in verschiedenen Situationen beobachten, wie ist jetzt der Impuls, sofort irgendwie zu reagieren auf eine Situation, anstelle von, man reagiert eben impulsiv, ohne das zu beobachten. Und wenn man es schafft, da eben so ein kleines Fensterchen oder so ein kleines Hintertürchen offen zu halten zur Beobachterposition, dann hilft es, und auch in unterschiedlichen Situationen hilft es mir dabei, wenn ich merke, das zieht mich gerade sehr in die Reaktion und ins impulsive Handeln, dann nehme ich das wahr als, oh, das ist gerade sehr herausfordernd. Also das ist gerade echt, echt anstrengend, hier nicht reinzuspringen und sich so komplett den Emotionen hinzugeben. Wie gesagt, das kann man auch machen, dann am besten aber aus einer bewussten Entscheidung heraus. Aber ich finde das spannend, weil wenn man in so ein, ich nenne es jetzt mal, spielerischen Umgang mit dieser Beobachterposition geht, hilft einem das auch dabei, dazu zu lernen und zu gucken, wo sind denn meine persönlichen Triggerpunkte, wo bin ich denn besonders angehaftet oder wo bin ich denn gedanklich, mental sehr identifiziert mit welchen Situationen, mit welchen Menschen, mit welchen Ereignissen, mit welchen Worten, die vielleicht auch zu mir gesagt werden. Und das alles hat dann natürlich auch viel mit Bewertung zu tun. Das finde ich ein ganz spannender Prozess, da immer wieder reinzugehen, zu gucken, okay, wie reagiert das System, und dafür eben auch dann so eine Achtsamkeit und so ein Fingerspitzengefühl zu entwickeln. Und das finde ich das ist so eine richtige befreiende Entwicklung. Also am Anfang ist man ja, das ist ja wie so ein bisschen Treibsand, ne? Man strampelt und je mehr man strampelt, desto tiefer rutscht man irgendwie rein, aber dann irgendwann kommt dann so fester Boden und man macht so seine ersten Schritte und irgendwann wird dieser Gang immer sicherer. Also so fühlt sich zumindest bei mir an. Ich weiß nicht, ob du das
Mit
so ein
zunehmender
bisschen.
Bewusstheit meinst du
Ja, genau.
jetzt? Also so das, ne? Also wenn ich voll in der Identifizierung und Anhaftung an Dingen bin, dann haut mich jede Sache, die irgendwie da diese Identität in Frage stellt oder diese Anheftung vorstellt, vielleicht komplett aus der Bahn. Und ich würde auch aus meiner Erfahrung sagen, je mehr ich meine Identifikation loslasse und mir bewusst ist, dass dort auch nicht das Glück liegt, desto gelassener kann ich auch damit umgehen, wenn etwas erstmal nicht so kommt, wie ich es mir gewünscht habe, oder nicht mir etwas kaputt geht, etwas genommen wird. Was ja nicht heißt, dass man deswegen nicht achtsam mit seinen Dingen umgehen soll. Aber wenn es halt schon so krampfhaft, vorsichtig, ängstlich ist und ständig einen die Panik jagt, dass einem etwas genommen wird, dann glaube ich, ist es schon ein sehr anstrengendes, limitiertes Leben. Und dann auch in dieser Reaktion, was du beschrieben hast, wenn ich die halt so komplett unbewusst durchlaufe und das nicht bewusst fühle und wahrnehme, wie du das eben beschrieben hast, sondern in eine Reaktion gehe, dann schreie ich vielleicht meine Mitmenschen an, übertrage, also ne, bin dann unfreundlich zu denen, lasse das halt auch an anderen aus. Und das ist halt auch schade, wenn das immer wieder passiert, weil es werden, wenn ich voll in der Anhaftung bin, und da richtig drin bin, wird immer wieder es einen Grund geben zur Enttäuschung und zur Verzweiflung und gibt dann immer wieder einen Anlass, auch einfach unfreundlich und unreflektiert zu anderen zu sein, was einfach nicht nett ist, auch anderen gegenüber. Mhm. So. Und generell einfach den Missmut auf dieser Welt vermehrt. Wenn das so ist, dann ist es so in dem Moment, aber ich glaube auch, dass durch einen bewussteren Umgang damit, durch ein Loslassen der Anhaftung, wo wir später auch in der Folge bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, was da hilfreich ist, je mehr ich in dieses Loslassen der Anhaftung komme, desto weniger haut mich das aus der Bahn. Da ist dann vielleicht erstmal ein Schmerz, aber den fühle ich schon auch nicht mehr so intensiv oder bin halt auch mit dem Schmerz nicht identifiziert, sondern sehe einfach, da ist Schmerz, und der darf auch sein, oder halt Leid in der buddhistischen Sprache oder Präzision ist da halt Leid darüber, und ich sehe das und weiß aber auf einer tieferen Ebene, dass das eine reine Illusion ist, dass ich das jetzt empfinden muss. Mhm. In den allermeisten Fällen. Ich will das jetzt nicht für jeden Fall, den alle Menschen, die zugucken, hier sagen, aber wenn man ehrlich ist mit sich selbst, dann sind das viel, viel, viel mehr Situationen, wo es eigentlich keinen Grund gibt, ins Leid zu gehen, und wo es nur Mindfuck ist im Endeffekt und Gedanken darüber, die dann dieses schlechte Gefühl auslösen, ausgelöst durch einen Gedanken von, jetzt, weil dieser Porsche einen Kratzer hat, ist mein Leben jetzt schlechter. Oder weil die Handpan jetzt verstimmt ist, ist irgendwas grundlegend anders. Und wir sind ja nach wie vor, wie du eben ja auch gesagt hast, oder wir beide gesagt haben, auf Level 1. Ne? Mhm. Also auf materiellen Besitztümern. Es geht ja noch viel tiefer in den Kaninchenbau rein, der Identifikation.
Mhm. Aber wenn wir nochmal auf dem Level 1 bleiben, finde ich auch aus psychologischer Sicht diesen Effekt total hilfreich zu sagen, wenn da wieder etwas reingespült wird in mein Leben, Schicksal, was es, nennt's Karma, nennt's Unglück, statt an der Stelle zu sagen, warum schon wieder ich, warum passiert mir schon wieder das, also in so eine Leitposition reinzugehen, das zu nehmen und zu sagen, okay, da ist die nächste Herausforderung für mich. Ich persönlich nenne es tatsächlich gerne spirituelle Herausforderung, weil ich merke, es triggert mich auf mehreren Ebenen. Und ich möchte das gerne, also ich möchte einfach für mich gerne das meistern können, wie meine Gedanken und meine Emotionen reagieren auf Situationen, weil es einfach ein so unglaublich befreiender und hilfreicher Move im Leben ist. Das muss sich jetzt gar nicht spirituell oder gar esoterisch anhören. Das kann ein ganz simpler Lifehack sein, das so zu betrachten, weil es dabei hilft, auch in seiner Energie zu bleiben. Und man gibt eben die Macht seiner Gedanken und die Macht seiner Emotionen nicht an Situationen, die von außen kommen. Du hast eben schon gesagt, bis zum gewissen Level. Es gibt natürlich ganz, ganz, ganz krasse Situationen. Das muss man dann nochmal genau betrachten. Aber so diese alltäglichen kleinen Nadelspitzen, die wir so abkriegen, diese Nadelstiche oder ein unfreundliches Wort, eine unfreundliche Geste, eine Mimik, irgendwas, wieder noch mehr Arbeit auf dem Tisch. All diese normalen Dinge des normalen Alltags, diese Herausforderungen, die da kommen, die können wir auch auf dieser, das ist eine spirituelle Herausforderung, Ebene betrachten. Und das finde ich einfach wahnsinnig hilfreich, es so zu betrachten. Ach, interessant, da kommt ja schon, das ist ja schön, da kommt ja schon wieder das Nächste. Ich dachte, das hätten wir jetzt schon, aber offenbar hat das Universum beschlossen, dass das jetzt nochmal kommt.
Genau. So, ich dachte eigentlich, das ärgert mich nicht mehr, aber da merke ich es. Man könnte es auch eine Gleichmutprobe nennen.
Ja, stimmt.
Also statt spirituelle Herausforderung. weil der Gleichmut geprobt wird. Also Gleichmut als Wort, als Gegenstück zu Anhaftung und Identifikation auch, also als Gegenstück zu vielem. Und ich glaube, wir müssen auch in der Folge ein bisschen aufpassen, dass wir das da auch bei so Anhaftung, Identifikation jetzt trennen vom normalen Mindfuck, ne? Der ja auch noch vielschichtig ist, aber im Endeffekt hat es ganz viel immer mit irgendeiner Form von Identifikation und Anhaftung zu tun. Und das Gegenstück ist halt eben der Gleichmut, also auch weiterhin in meiner Mitte zu bleiben oder da zumindest den Fokus drauf zu legen, selbst wenn ich für einen Moment das Gefühl habe, da ist jetzt gerade was, mit dem ich, an das ich angehaftet bin, was mir genommen wird. Ja, also es ist ja die Anstrengung. Erstmal an etwas angehaftet zu sein, ist ja gar nicht so schlimm. Das Problem ist nur, wenn du weiterhin angehaftet sein willst, wenn es nicht mehr klebt. So, also wenn es halt geht. Ja. Also erstmal jetzt Freude, weiß ich nicht, in den Spiegel zu gucken und sich daran zu erfreuen, was da zurückguckt, ist ja erstmal schön, wenn du denkst, ach Mensch, cooler Typ, cooles Mädel, die sieht nett aus, was mich da anguckt, so im Spiegel. Oder wenn du das in deiner Partnerin siehst oder deinem Partner und sagst, Mensch, du bist so ein hübscher Mensch, ich finde das toll. Und gleichzeitig wohl wissend, dass das immer mehr Falten kriegen wird bei mir, ne? Dass sich da potenziell, weiß nicht, ist alles vergänglich. Ich kann einen Unfall haben, ich kann völlig anders aussehen, ich kann zunehmen, ich kann abnehmen, ich kann, alles Mögliche kann passieren, so. Woher, ich weiß es nicht. Und das Problem ist, und jetzt sind wir schon vielleicht eine, jetzt sind wir nicht mehr bei materiellem Äußeren, sondern bei unserem Körper im Äußeren. Und wir gehen vielleicht so von Zwiebelschale zu Zwiebelschale immer mehr nach innen. Aber es können auch nicht nur materielles Äußeres sein, es kann natürlich auch Positionen sein. Ne? Also es ist vielleicht auch noch eine Stufe vor unserem eigenen Äußeren. Ich bin der Vorsitzende meines Vereins. Oder ich bin ein toller Speaker und ich werde gebucht als toller Speaker. Und darüber ziehe ich meine Identität. Und ich bin nur wer, wenn ich Leute auf Instagram erreiche mit dem Algorithmus. Und das habe ich mir aufgebaut. Das bin ich doch. Damit identifiziere ich mich. All diese Dinge sind vergänglich. Genauso wie eben das Äußere in meinem Spiegel vergänglich ist. Und darüber die Identität. Ich bin jemand, der fucking hot ist und ständig darauf angesprochen wird und Leute machen mir Komplimente und darüber identifiziere ich mich. Und dann werde ich älter und auf einmal ist das weg. Und dann kann es passieren, dass ich mit Schönheitsoperationen oder anderen Dingen krampfhaft versuche, dieses alte Bild aufrechtzuerhalten, was manchmal dann, finde ich, echt in grotesken Erscheinungen auch ändert, weil man es einfach nicht wahrhaben will, anstatt das zu umarmen. Und ich will das gar nicht judgen, jeder kann das machen, wie er oder sie will. Aber ich würde mir für mich wünschen, und das ist ein Thema, wo ich bewusst ganz viel hingucke, und das ist, glaube ich, in so einer oberflächlichen Gesellschaft, die sehr viel auf Äußeres legt und ich persönlich auch viel Komplimente für mein Äußeres bekomme, immer mal wieder eine Nachricht bekomme von, ach, du bist ein hübscher Mann oder keine Ahnung was. Und gerade dann, sich darüber nicht zu identifizieren, wenn ich Komplimente für etwas kriege, da dürfen wir sehr genau aufpassen. Ich freue mich über jedes Kompliment. Ist schön, schreibt mir das gerne weiter, wenn ihr das mögt. Muss aber auch nicht sein, weil jedes Kompliment in diese Richtung birgt natürlich gleichzeitig auch die Gefahr einer Identifizierung darüber. A, ich kriege Liebe von anderen Menschen, weil ich gut aussehe. Und wenn ich dann sage, ich bin nur okay, wenn ich gut aussehe, dann habe ich on the long run eventuell ein Problem. Da haben die Männer es noch ein bisschen leichter, weil da eher noch ältere Männer auch als attraktiv oder anders attraktiv wahrgenommen werden. Leider in unserer Gesellschaft wird das bei Frauen dann irgendwie anders gesehen zum Teil. Das ist auch vielleicht eine gewisse Disbalance, dass so gesellschaftlich Frauen zum einen natürlich noch viel mehr verurteilt werden oder beurteilt werden aufgrund ihres Äußeren als Männer. Und gleichzeitig so dieses Narrativ ist, oh, Frauen müssen irgendwie immer aussehen wie Anfang, Mitte 20 und das ist so das Schönheitsideal. Da ist das natürlich noch viel höher, die Gefahr, daran angehaftet zu sein und krampfhaft zu versuchen, so auszusehen oder eine gewisse Körperform zu haben. Und die kann aber halt weggehen. Und deswegen kann das nicht schlau sein, sich daran anzuhaften oder zu sagen, ich bin nur in Ordnung, ich liebe mich nur selbst, ich akzeptiere mich nur selbst, ich ziehe mein Selbstbild und mein Selbstwert aus etwas, was mit einer absoluten Sicherheit vergänglich ist, weil es einfach dem Zahn der Zeit unterliegen wird, das Äußere. Ich werde, so wie ich jetzt aussehe, werde ich in 30 Jahren nicht aussehen. Nicht genau so, was nicht heißt, dass ich mich nicht immer noch hot finden kann, dann auf eine andere Art, wenn ich mein Bild loslasse, ich muss halt irgendwie gewisse Körperproportionen haben oder im Gesicht glatte Haut haben oder keine Ahnung was, ich muss alle Haare haben, ne? Das ist ja auch bei Männern so ein Thema, keine Ahnung wie, irgendwann im Moment geht es sehr gut mit den langen Haaren, aber so Geheimratsecken irgendwann, dann werde ich vielleicht irgendwann eine Glatze tragen müssen so und dann darf ich damit, wenn ich mich über meine Locken identifiziere, das ist nicht gegeben, dass ich die immer so tragen werden kann.
Ein anderes Beispiel, was mir da so kam, war so Profisportler, ne? Also sagen wir mal Profifußballer. Also deine Lebenszeit als Profifußballer ist nun mal begrenzt. So Ausnahmetalente spielen bis Ende 30, aber spätestens dann ist Feierabend. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein junges Talent, hast du das gesehen mit diesem Spanier, 16 Jahre alt, Nationalspieler, Ich habe, also alle feiern den. Was, soll ich dir ehrlich sagen, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, was ist denn da alles im Leben schiefgelaufen, dass du als 16-Jähriger in der spanischen Nationalmannschaft spielst? Also wirklich, wie krass ist das denn bitte mit 16?
Der hat keine große Kindheit, also der hat viel auf jeden Fall auf dem Platz, würde ich sagen.
Also ein Riesentalent und alle feiern den und mein erster Gedanke war wirklich, krass, was ist denn da alles schiefgelaufen, dass du mit 16 für die Nationalmannschaft spielst. Aber ich kann mich da natürlich täuschen mit, vielleicht ist es auch total super. Aber gehen wir mal paar Jahre weiter, du identifizierst dich und das ist ja das Schlimme, du bekommst ja von Millionen Menschen die Aufmerksamkeit von außen für diese Rolle. Du wirst ja nicht geliebt dafür, dass du lernender Greitemann bist, sondern du wirst dafür
bist oder irgendwas.
Du wirst dafür geliebt, dass du die Tore schießt für den Verein, dass du ein geiler strategischer Mittelfeldspieler bist oder hinten ein Abräumer oder ein geiler Torwart. Das ist die Rolle, die du spielst. Und dafür bekommst du von Millionen von Leuten über eine sehr lange Anzahl von Jahren Liebe bis zur Hingabe. Also bei Ronaldo habe ich gesehen, dass einer von der Tribüne runtergesprungen zu ihm auf die Treppen. Also das, bis zu völlig wahnsinnigen
Wüchsen.
Danke, ja. Auswüchsen, genau. So, und dann ist das Karriereende erreicht und du musst einfach aus körperlichen Gründen dann einen Schlussstrich ziehen. Dann hast du dein Abschiedsspiel. Und wenn du dann nicht in einem stabilen Umfeld bist, was dich einbettet, ne, manche bleiben ja dann in dem Bereich und werden dann Sportmoderatoren oder werden Talentscouts für die Vereine oder gehen in die Vorstände von den Vereinen. Das ist übrigens auch was Olli Schulz gerade gesagt hat in Sanft und Sorgfältig.
Fest und Flauschig.
Fest und Flauschig, ich weiß nie, wie es wirklich heißt.
Hängen geblieben vor zehn Jahren.
Sorry, das ist halt alter Mann. Ich muss halt auch.
Story of your life.
Ich muss halt auch irgendwann mal zurücktreten. Der hat auch gerade gesagt, das Interessante ist doch, was machen die nach ihrem Karriereende? Die waren ja zu 100% identifiziert mit dieser Rolle. Und ich weiß nicht, ob da Mentaltrainer oder sowas, die schon darauf vorbereiten, auf ein etwas sanftes Erwachen. Weil wenn du dann von heute auf morgen diese Rolle ja komplett abgibst und du warst, und da kommen wir zum Thema Anhaftung und Identifikation, das ist ja quasi wie ein psychologischer Tod für dich, wenn du komplett in dieser Welt warst und dir wird das genommen, beziehungsweise du musst es abgeben aus Altersgründen und danach, dann bist du ja in deiner eigenen Wahrnehmung ein Nichts, ein Niemand, ein Ehemaliger, ein gar nichts mehr, du wirst nicht mehr gefragt, du wirst, nach einer Zeit wirst du nicht mehr erkannt, du wirst nicht mehr angesprochen, all diese Liebe, die du bekommen hast, all diese Anerkennung für diese Rolle, die du gespielt hast, in dem Fall die Rolle des Profisportlers, ist weg. Und das stelle ich mir schon sehr schwierig vor, wenn du da nicht entweder sehr achtsam schon von Natur aus bist, dich mit solchen Konzepten beschäftigst oder eben Trainerin, Trainer hast, der da mit dir arbeitet oder Therapeut hast, weil das ist, glaube ich, wirklich nicht einfach. Und das gemünzt so aufs Eigenleben, das ist ja auch das Phänomen von Rentnern, die nicht wissen, was sie mit, oder Rentnerinnen, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, ab dem Moment des letzten Arbeitstages. Ein Leben lang hat man sich gesagt, wenn ich mal in Rente bin, dann das, dann das, dann das. Und mein Leben lang war ich identifiziert mit dem Job, mit dem Beruf, mit der Funktion, die ich ausgefüllt habe. Dann war mein 65. Geburtstag, ich habe noch eine Ehrenurkunde bekommen von meiner Firma, eine Flasche Wein, Handshake, adios. Und am nächsten Tag stehe ich auf und dann, was mache ich denn heute? Heute ist Montag, aber ich gehe ja nicht zur Arbeit. Was mache ich denn heute? Was mache ich denn mit meinem Leben? Wer bin ich? Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Das ist krass. Das ist krass.
Ja. Ja. Und deswegen lohnt sich das, glaube ich, da immer rechtzeitig einfach zu gucken, bin ich damit angehaftet? Und das heißt ja nicht, dass ich nicht Vollgas mich da reinwerfen kann, ne? Oder also ist es dann die Frage, bin ich dann wirklich bereit, mich aufzuopfern und auszubrennen für eine Sache? Ich glaube, die Gefahr ist dann deutlich geringer auch. Mhm. Ne? Also so schon gar nicht erst in diese Disbalance zu kommen. Wenn ich halt denke, ich bin dafür geboren, das ist ja auch so ein bisschen meine Kritik so am Warum oder sowas. Ne? Ist ja auch eine Identifikation. Da bin ich ja auch an mein Warum angehaftet. Ne? Wenn ich sage, jetzt habe ich mein Warum gefunden, ich will der größte Speaker im europäischen Raum werden, ist das ja eine Anhaftung an eine Idee. Und wenn ich das dann sogar zu meiner Identität mache, weil das meine Aufgabe auf diesem Planeten ist, die mir von Gott, dem Universum oder wem auch immer gegeben wurde, dann ist das ja die maximale Anhaftung. So, und die maximale Identifikation mit einer singulären Sache und denke, okay, das ist es jetzt. Und dann gebe ich halt alles rein. Und jeder Tag, wo ich nicht dafür arbeite, habe ich eigentlich den Zweck auf meinem, auf diesem Planeten hier verwirkt, weil ich bin nicht meiner Seelenbestimmung, meiner Aufgabe nachgekommen und ich muss doch eigentlich das machen. Und dann ist die Gefahr, dass ich mich halt kaputt arbeite, auch wesentlich höher, weil wenn es dann nicht so läuft, wenn es läuft, ist ja cool, aber wenn es nicht so läuft, denke ich, oh fuck, 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 okay, ich muss mehr machen, ich muss noch mehr machen. Oder dann läuft's und dann denke ich, fuck, jetzt muss es aber noch besser werden, weil meine Bestimmung ist ja so viel wie möglich davon zu machen. Das heißt, wenn ich dann Europas größter Speaker bin, überlege ich, wie komme ich denn jetzt expandieren nach Asien, nach in die USA, wie kann ich noch ein anderes Feld aufmachen, wie kann ich jetzt noch online bespielen, Präsenzveranstaltungen, wie kann ich noch größere Events machen? Wie kann ich größere Arenen ausbuchen für noch mehr Tage? Und ich kann das, all das auch spielerisch machen. Ich will gar nicht sagen, dass jeder Mensch, der Arenen ausbucht, identifiziert und getrieben ist. Gibt sicherlich auch Ausnahmen. Ich glaube, die Gefahr ist schon ziemlich hoch. Mhm. Und es kann halt dann aber immer trotzdem was schiefgehen. Dann kann eine Corona-Pandemie kommen, die dich komplett aus der Bahn wirft. Dann kann passieren, dass du vielleicht in der Überzeugung, dass es immer krasser werden muss, anfängst Steuern zu hinterziehen, wie so ein Jürgen Höller, der dann im Gefängnis auf einmal ist. Das ist auch erstmal nichts mehr mit deiner Aufgabe. Das kann dir halt alles genommen werden. Und wenn du dir damit halt identifiziert bist, ist das der absolute Crash deines Lebens. Das ist die absolute Leere. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich gut, da rechtzeitig zu sagen, ja, ich haue rein, wenn ich an meine Seminare denke, so, dann tue ich Dinge dafür. Zum Teil poste ich hier jeden Tag ein Reel, weil ich weiß, dass oder davon ausgehe, dass es Reichweite gibt, dass darüber mehr Leute auf meinen Kanal landen, dass die dann bei den Seminaren sind. Das halte ich einfach für eine schlaue Idee und finde das irgendwie cool und es macht auch Spaß, diese Reels zu machen. Wenn ich merken würde, mein Seelenfrieden hängt schief deswegen und es stresst mich und ich bin angespannt, dann würde ich das sofort einstellen, weil es nicht darum geht, das dafür irgendwas zu opfern. Ich kann jederzeit alle Seminare von der Website nehmen und sagen, fickt euch alle, ist mir viel zu anstrengend. Ich mach den Laden dicht, geht woanders auf dem Retreat, es gibt genügend andere. Lasst mich in Ruhe mit der Scheiße, ist viel zu anstrengend. Ich höre auf damit, ich mach was anderes. Ich werde jetzt Musiker, ich nehme das Geld, was ich habe, gehe irgendwo in ein Kloster, mach da noch ein bisschen, putz die Toiletten irgendwo und das war's. So, also solange ich Spaß daran habe, mache ich das, aber es ist auch total befreiend zu wissen, das ist nicht meine Identität, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, auf mich und andere Menschen Acht zu geben und vom Moment zu Moment überlegen, wie kann ich Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems, in einfach ausgedrückt, und wie kann ich das Leben in all seinen Farben und Facetten leben, daran teilnehmen. Und das beinhaltet manchmal auch mal Dinge zu tun, die vielleicht in dem Moment ein bisschen anstrengend sind, manchmal auch reinzuhauen und irgendwelche Sachen zu machen, weil ich das Gefühl habe, oh, komm, das ist doch spannend, das will ich mal rausfinden, wie das ist, wenn ich jeden Tag ein Reel poste. Und manchmal bedeutet das aber auch, in der Hängematte zu liegen, und manchmal bedeutet das auch, Dinge zu tun, wo ich überhaupt nicht weiß, wofür die gut sind. Unvernünftig viel Handpan zu spielen, ohne einen Businessplan im Kopf zu haben. Über Jahre begeistert Freestyle-Snowboard zu fahren, einfach weil es sich gerade richtig anfühlt. Und dann in dem Moment, wo die Knie nicht mehr mitmachen, zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich eben kein Snowboarder mehr, sondern was anderes. Und das ist ein total freies Leben.
Und das ist vielleicht auch ein schönes Bild, wenn man sich fragt, okay, welche Dinge sind mir im Leben denn total wichtig? Wo verspüre ich eine starke Anhaftung, eine starke Identifikation? Sich die Frage zu stellen, bin ich in der Lage, diese Sache im Hier und Jetzt einfach loszulassen? Würde das gehen? Nur als theoretisches Modell. Auch das finde ich wieder psychologisch total hilfreich. Das heißt ja nicht, dass ich es machen muss, aber mir die Frage zu stellen, könnte ich es? Allein diese Frage und dieses Wissen, ja, ich könnte das einfach jederzeit loslassen und was anderes machen, ist so befreiend. Das ist einfach, das nimmt dir den ganzen Druck weg. Und wie du schon sagst, ne, spielerisch gerne dran weiterarbeiten, aber allein kann ich es einfach loslassen. Finde ich sehr, sehr stark. Ja,
ja, und das ist, wird bei, also wenn, ne, wenn jetzt jemand mir sagt, so von jetzt auf gleich Handpan aufhören, das wäre so mit das Krasseste, glaube ich, so von den Dingen, die ich gerade tue, weil mir das so viel gibt. Wäre das so, da würde ich erstmal schlucken, ne? Aber ich finde es total erstrebenswert, das zu können. Weil es kann sein, dass ich mir beide Finger breche, da ist erstmal nichts mit Handpan spielen. Und selbst eine Hand ist auch schon nicht mehr das Gleiche mit Handpan spielen. Und das Gleiche, das galt für mich auch mit Snowboarden eine Zeit lang, als ich so ein bisschen erschöpfter war. Ich hatte mal Verletzungen und dann gab's Corona. Und auf einmal war etwas, was wirklich ein großer Teil meines Lebens war, war einfach nicht mehr angesagt. Ich war total nicht identifiziert zum Glück, weil es ging da ganz gut, aber es war schon, Sport war für mich vor ein paar Jahren das, was jetzt Handpan-Spiel ist. Hm. Und dann war ich eben eine Zeit lang, ich glaube, im Podcast habe ich auch noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber war ich eine Zeit lang auch so super viel erschöpft und habe, bis heute weiß man nicht genau, wo es herkommt. Es war lange vor Corona, aber so ein bisschen wie Post-Covid und so gewisse Erschöpfung nach Sport und Bewegung. Und wenn mir da jemand gesagt hätte, dir wird jetzt einfach Sport genommen, nicht nur Snowboarden, sondern Sport an sich. Also Sport an sich wird dir nicht gut tun, wo ich 5 bis 7 Mal die Woche Sport gemacht habe, auch äußerlich mich identifiziert habe über die Folgen des Sports, super trainiert auszusehen, schlank zu sein, aber gleichzeitig auch mich darüber identifiziert habe auf eine Art, zum Glück eben nicht super tief, aber schon so das Selbstbild hatte von, ich bin jemand, der mega athletisch ist, fit, jemand, der aber auch so koordinativ, ich habe so viele Koordinationssportarten neben dem Snowboarden gemacht, der halt einfach coole Moves machen kann und sowas. Mhm. Und dann ging das auf einmal nicht mehr. Und dann habe ich wirklich über mehrere Jahre kaum Sport gemacht. Und das war so ein schöner Prozess und ist für mich so eine schöne, tiefschöne Erfahrung, weil ich echt für mich erlebt habe, das ist kein Problem. Mhm. Das geht. Ich kann ein wunderschönes Leben ohne Sport leben, obwohl das für mich so gewirkt hat, als wäre das das Wichtigste der Welt, als wäre das mein Lebensmittelpunkt. Ich habe so viel organisiert, dass ich das konnte, wie ich durch die Nacht gefahren bin, um für 2 Tage in die Berge zu fahren, um zu snowboarden, nicht gepennt. Ich habe alles dafür getan, weil das für mich so eine Wichtigkeit hatte. Und natürlich war da ein gewisser Schmerz, als ich gemerkt habe, fuck, es geht einfach nicht. Aber jetzt für mich die Erkenntnis zu sehen, es gibt so viel, was man tun kann. Es gibt so unfassbar viel, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man somit damit beschäftigt ist, sein Snowboarden zu organisieren. Und dann kam die Handpan zu mir. Und ohne diese Erschöpfung und dieses Loslassen vom Snowboarden könnte ich niemals auf dem Level heute sein, Handpan-mäßig. Weil dann hätte ich 2 50% Jobs, die beide erstmal kein Geld einbringen, nämlich 50% Snowboarden, 50% und beide eher Geld kosten erstmal, teure Instrumente. Und beim Snowboarden, ja. Genau, da war ich ja zum Glück dann gesponsert und habe alles bekommen, aber immer noch Liftpässe, Fahrten, Unterkünfte und hat auf jeden Fall in Summe kein Geld gebracht, sondern eher ein bisschen gekostet. Das wäre gar nicht gegangen. Und aber diese Erkenntnis, diese Anhaftung an, ich bin ein sportlicher Typ, ich identifiziere mich darüber, ich bin jemand, der das ganz viel macht und das sind Tätigkeiten, die geben mir alles. Und zu sehen, das geht, wenn ich die Anhaftung loslasse und nicht jeden Tag aufstehen denke, ich will aber das und das Leben ist so unfair und ich müsste doch jetzt Snowboarden fahren und warum kann ich jetzt nicht snowboarden und die Grenzen sind zu und ich habe irgendeine Form von Fatigue, die ich nicht verstehe und warum kann ich das nicht machen. Und wenn ich all das loslasse, oh, das ist so, so schön und diese Erfahrung ist für mich so strong, dass ich auch sagen kann, obwohl das echt auch gleichzeitig ich den Schmerz auch fühle und auch zulasse, wenn ich jetzt aufhören müsste, Handpan zu spielen, puh, da müsste ich schon 3-mal echt durchatmen, ne? Weil das wirklich die letzten Jahre zu so einem wichtigen Teil meines Lebens geworden ist. Aber ich weiß, das geht. Und ich weiß, es würde was anderes aufkommen. Und das Gleiche ist, und das ist jetzt extra hart, und ich hoffe, dass das richtig rüberkommt, man das richtig versteht, gilt auch mit Familie, mit Freunden, mit Lebenspartnern und Partnerinnen, mit geliebten Tieren, anzuerkennen, dass auch das, da die Anhaftung nicht gesund ist. Und ich glaube auch in einer Partnerschaft, wenn so ein Modus kommt von ohne dich könnte ich nicht leben, dass das in Summe, so romantisch das klingt und so gut gemeint dieser Satz ist, ne, wenn du wärst, dann wüsste ich gar nicht, wie ich leben soll, dass es im Endeffekt nicht gut ist für die Beziehung. Wenn diese Überzeugung wirklich krass drin ist, weil das auch ein Krampf ist, weil das auch ein oh Gott ist. Und ich, bei mir ist, also mit der Bella ist genau das gleiche wie im Handpan-Spiel. Die Vorstellung, dass Bella nicht mehr in meinem Leben ist, ist Stand jetzt Horrorvorstellung. So will ich gar nicht drüber nachdenken eigentlich, aber tue ich trotzdem, weil ich weiß, dass auch diese Form der Anhaftung in Summe nicht gesund ist. Und dass da eigentlich Liebe bedeutet auch, wenn Bella mich verlassen will, was auch eine absolut, ich glaube nicht, dass es passiert, so, vor allem nicht aktuell, aber wenn sie das tun will, dann sollte die tiefste Liebe von mir nicht an ihr anzuhaften, vielleicht mal ein bisschen dafür zu gehen, ne, und zu sagen, kriegen wir es nicht doch irgendwie hin? Wollen wir eine Paartherapie machen? Keine Ahnung was. Wollen wir uns das nicht mal angucken? Wollen wir The Work gegenseitig übereinander machen? Fällt uns nicht noch was ein? Aber wenn sie wirklich gehen will, dann hoffe ich, dass ich sie so sehr liebe, dass ich sie loslassen kann.
Ja.
Und dass ich nicht ihr hinterher renne, nicht mein Leben und ihr Leben kaputt mache, weil ich an irgendwas anhafte, was noch da ist. Oder ich meine, Menschen können immer noch sterben. Das kann auch noch passieren. Selbst wenn man sagt, die Liebe stirbt nie, kann immer noch jemand aus anderen Gründen gehen. Und wenn ich all das loslassen kann, dann bin ich doch noch viel liebevoller. Dann schätze ich doch alles, was da ist. Aber dieses Klammern ist doch in der, also ich meine, jeder kennt das in diesem Übersteigerten. Wenn jemand die ganze Zeit klammert, krass eifersüchtig ist, in jedem Blick direkt sagt, oh Gott, jeden Blick so deutet, wenn du schon so drin bist in dem Film, liebt sie mich überhaupt noch? Und du alles da rein identifizierst, also da rein deutest, weil du so identifiziert bist damit, wie ich bin nur vollständig mit dieser Frau, mit diesem Mann, mit wem auch immer an meiner Seite, hat das so viele Eigenschaften, die mit Liebe und Verbindung oder Konsequenzen, die das nach sich zieht, die mit Liebe und Verbindung gar nicht so super viel zu tun hat, sondern eher mit Klammern und Anhaftung.
Ja, sehr schön. Letzten Endes ist ja Loslassen auch die größte Form der Liebe, könnte man sagen. Also wenn du aus Liebe jemand loslässt, das ist dann auch wirklich Liebe. Das ist das Gegenteil von dem mit ich tue alles, um das zu verhindern. Ich habe, wo du das gesagt hast, Thema Haustier, also da habe ich ja einige, also wir haben ja hier kleine Zuchtvogel-Auffangstationen. Ich war gerade heute im Tierheim, habe zwei neue Wellensittich-Weibchen für unseren Flock geholt, weil wir im Moment so viele Single-Herren haben, die freuen sich dann über Frauen im Schwarm. Wir hängen, Jolli, genauso wie ich, natürlich an jedem einzelnen Tier. Und wir haben mittlerweile auch echt schon viele gehen lassen müssen. Und viele kommen mit irgendwelchen versteckten Krankheiten aus den Tierheimen, haben irgendwann mal irgendwas Falsches gefressen, sterben Jahre später dann an Krebs oder an irgendeinem Bauchspeicheldrüsenversagen oder whatever. Und dann musst du, das Allerschlimmste ist dann wirklich auch die Entscheidung zu treffen, ein Tier, an dem du hängst, einschläfern zu lassen, diesen letzten Gang, ne? Das ist wirklich ganz furchtbar, wenn du diese Entscheidung triffst. Du weißt, du fängst dieses Tier jetzt zum letzten Mal ein, du wirst zum letzten Mal mit dieses Tier weiß von nichts und du gehst zum Tierarzt, lässt dieses Tier einschläfern, bist hoffentlich dabei und bist so stark, dass du bis zum letzten Moment bei deinem Tier bleibst, dass es zumindest deine Stimme und deine Energie hört, dass zumindest irgendwas Vertrautes noch im Raum ist. Es ist wirklich noch viel schlimmer, als wenn das Tier zu Hause stirbt, finde ich. Aber das ist eine wahnsinnige Lektion im Loslassen. Also gerade wenn ich jetzt dran denke, merke ich schon wieder, wie meine Emotionen einfach auf Knopfdruck hochkommen, wenn ich dran denke, was wir da schon alles erlebt haben. Und trotzdem bin ich dankbar, denn es lehrt mich, Thema spirituelle Herausforderung, es lehrt mich dabei, auch das zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich habe mich dafür entschieden, all diese Tiere aufzunehmen und diesen Tieren eine möglichst schöne Zeit zu ermöglichen, bestmöglichst mit gutem Futter, mit Außenvoliere, mit rein- und rausfliegen, mit Bäumen, wo sie drauf sitzen können und so weiter. Aber wenn sie sterben, sterben sie. Ich kann es nicht verhindern. Und ja. Tod wäre bei mir hier so das ultimative Endboss-Level, würde ich gerne am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen.
Das eigene Leben auch.
Ja, das eigene Leben oder eben
also
auch.
Also das eigene, angehaftet sein an das eigene
richtig,
Leben.
Richtig, so Endgegner, ja, Endboss. Jeder, der eine Katze, einen Hund, Meerschweinchen und diese Tiere halt auch liebt und meistens im besten Fall liebt man ja auch seine Tiere, die man zu Hause hat, und erfahren das ist wirklich eine Lektion des Lebens in Sachen Loslassen, die sehr schmerzhaft ist, sehr traurig ist, aber die dann nach einer Phase der Trauer auch in eine liebevolle Akzeptanz übergehen darf, bestenfalls, weil das ist das Rad des Lebens und noch haben wir Menschen darauf Gott sei Dank keinen Einfluss und so soll das auch sein.
Genau. Einfluss haben wir schon, aber auf jeden Fall keine Kontrolle. Ja, also wir können es ja schon krass verlängern.
Ach so,
also
das, ja, aber Stellen, ne? An den letzten also, Moment haben wir keinen Einfluss. Auf den letzten Moment haben wir keinen Einfluss.
Genau. Ja. Und das ist, es ist halt unweigerlicher Teil. Und das ist im Prinzip, also ich glaube schon, dass je mehr du, also man kann an jeder Stelle das üben, das Loshaften. Es wird immer ein paar individuelle Endgegner geben, aber ich glaube auch, dass also die dann die ultimative Anhaftung, nämlich die Anhaftung an das eigene Leben, an die eigene irdische Existenz, auch weniger werden kann, wenn man allgemein einfach weniger angehaftet ist. Also dass einfach das auch so ein allgemeines Loslassen sein kann, was, wo man irgendwo anfängt, vielleicht bei kleineren Dingen und sagt, ach, mir wurde jetzt was geklaut und das ist jetzt einfach so. Und ich hafte nicht dem an, sondern sage, es gehört jetzt jemand anderen und die Person braucht es wahrscheinlich mehr als ich. Wie schön.
Gute alte also, Byron Katie Schule.
Genau, wie gute alte Byron Katie Schule, die da, denen das komplette Haus leergeräumt wurde und ihr damaliger Partner, ich glaube, es war ihr Ex-Mann, der auch so gar nichts mit ihren Themen zu tun hat, der ausgeflippt ist und gesagt hat, fuck, Alter, nein, die haben all unser Zeug und Byron Katie immer noch so erzählt. Und meinte, ich war mit einem hochgradig verwirrten Mann zusammen. Es war doch so offensichtlich nicht unser Zeug, denn es gehörte jetzt ja denen. Wie konnte er glauben, dass sie unser Zeug haben? Es war doch ihr Zeug. Und trotzdem kann man die Polizei rufen und trotzdem Schritte, aber dann aus so einer, eben nicht aus einer Reaktion, sondern aus einer Antwort heraus, aus einem, ja, ich glaube, ich halte es für eine gute Idee, jetzt da anzurufen und einfach die Polizei anzurufen. Und vielleicht sorgt das dafür, dass ich Dinge zurückbekomme und vielleicht auch nicht. Und genau wie auch die Musiker, also Fernando von der Band Emma Jama, weiß gerade leider nicht mehr den Namen, sträflich von seiner Partnerin und auch mit Musikerin, die Cello spielt, die wunderbar Cello spielt. Und die haben einfach eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und schon mal mindestens 10.000, glaube sogar noch mehr Euro eingesammelt für neue Instrumente. Es reicht noch nicht. Gerne mal auschecken, Emma Jama, gerne spenden auch, kann ich an der Stelle mal sagen. Natürlich kann man sowas auch machen. Das heißt ja nicht, wenn ich nicht angehaftet bin, dass ich nicht trotzdem organisiere, dass ich neue Instrumente kriege, wenn ich weiterhin Lust habe, Musik zu machen. Ihr Cello wurde übrigens in der Zwischenzeit von der Polizei gefunden. Ich hoffe, es ist noch nicht klar, ob es im perfekten Zustand ist, aber es wurde bei einer Razzia gefunden. Das heißt, ihr Cello ist wahrscheinlich wieder da. Hoffentlich werden die Hempens auch noch gefunden. Aber bei diesen Dingen immer wieder zu üben, nicht anzuhaften und immer wieder anzuerkennen, dass da auch nicht final unbedingt das Glück drin liegt und dass das Leben so unvorhersehbar ist. Wie gesagt, also meine Story, dass durch das Loslassen meines sportlichen Aspekts gab es halt eben ganz viel Raum für den musikalischen Aspekt in mir drin, den ich gerade so liebe. Und wenn der musikalische Aspekt verschüttet geht, dann macht sich wieder ein anderer Aspekt auf. Und dann gibt es irgendwelche anderen Dinge, die in unserem Leben passieren können. Das Einzige, was schiefgehen kann, ist, wenn ich weiterhin angehaftet bin an eine Sache, die gar nicht mehr da ist, die gar nicht an mir kleben will und ich der krampfhaft hinterher schwimme und denke, boah, ich will aber unbedingt weiter Musik machen und niemand will deine Musik hören oder du willst unbedingt weiter Sport machen, aber kannst es einfach nicht, weil entweder die Skigebiete zu sind oder dein Körper halt nicht mitmacht. Ich will aber jemand sein, der so und so ist. Ich will aber unbedingt wieder schlank sein und du machst Diät nach Diät und es klappt einfach nicht. Und dann kannst du ja immer noch sagen, ich möchte jemand sein, der irgendwie auf seine Ernährung achtet und sich bewegt, aber wie viel Gewicht du am Ende damit verlierst, hängt auch noch von ganz vielen anderen Dingen ab, die dann wieder nur bedingt in deiner Hand liegen. Und solange du aber identifiziert bist damit, ich muss so und so aussehen, was, bist du halt eben into trouble in einer vergänglichen Welt. Und wenn du aber anerkennst, dass du gar nicht weißt, wofür die Dinge gut sind, dass das Leben so unvorhersehbar ist, dass sich immer was Neues öffnet, wenn sich eine andere Tür schließt. Und häufig sehen wir das aber nur nicht, weil wir halt krampfhaft an irgendwas festhängen, was eben schon lange nicht mehr da ist. Und dadurch dann die Augen nicht offen haben und die Hände nicht frei haben.
In der Vergangenheit,
Ja, weil wir so mit der Vergangenheit und dem, was mal war, beschäftigt sind, dass wir gar nicht sehen können, was es alles sonst noch gibt und wie viel unzählige Möglichkeiten es gibt, an diesem Leben teilzunehmen, in dem, was wir können. Und da gibt es natürlich gewisse Zustände, wenn ich wirklich halt so erschöpft bin, dass ich noch nicht mal aus dem Bett rausgehen kann, dann sind die Möglichkeiten schon sehr begrenzt. Und das ist, finde ich, so eine krasse spirituelle Übung, dann damit umzugehen. Aber es bleibt mir nichts anderes über, weil das ist wirklich das Einzige, was ich dann noch machen kann. Mhm. Irgendwie zu versuchen, eine Akzeptanz dafür zu finden und dann zu gucken, was ich dann machen kann. Und dann wäre mein persönliches Mal zu sagen, okay, ich habe das mit dem Meditieren noch nie so intensiv gemacht. Wenn ich jetzt wirklich den ganzen Tag im Bett liege, dann ist das wohl jetzt meine Aufgabe, mal mehrere Wochen am Stück komplett zu meditieren. So, so. Und dann kann ich immer noch irgendwie das versuchen zu machen. Und ich finde, dass das total tröstlich sein kann, vor allem jetzt so, wenn ich Angst habe vor gewissen Dingen. Auch Gesundheit, finde ich, ist auch so Next-Level-Anhaftung. Viele Menschen sagen immer, alles egal, Hauptsache gesund. Mhm. Ne? So, du brauchst nichts, Hauptsache gesund. Da sage ich immer schon, ist auch eine Anhaftung. Mhm. Gesundheit ist auch was, was du beeinflussen kannst, aber sehr nicht zu 100% kontrollieren
zerbrechlich,
kannst.
Zerbrechlich, ein zerbrechliches Gut, ja.
Es ist auch zerbrechlich und wenn du sagst, wenn du dir das immer erzählst, und da können wir halt auch auf unsere Worte aufpassen, alles egal, Hauptsache gesund, mhm. dann heißt es ja, wenn du nicht gesund bist, dann ist es wirklich scheiße.
Ja.
So, nur das, ich muss gesund sein. Nein, alles ist gut, würde Alexander Metzler singen. Und
ja.
Was nicht heißt, dass es wirklich tatsächlich alles gut ist, aber alles ist auf jeden Fall.
Ganz am Ende, in allerletzter Konsequenz ist ja tatsächlich alles gut. Das wird sich hoffentlich noch bestätigen, wenn wir über den letzten Punkt auf unserem Level sprechen. Bevor wir zum Endboss kommen, würde ich gerne nochmal über kollektive Identifikation sprechen, weil bis jetzt haben wir ja vor allen Dingen individuelle Identifikation gesprochen. Und es gibt ja aber auch kollektive Identifikation oder Anhaftung. Zum Beispiel, ich fühle mich identifiziert als Mitglied einer Partei oder eines Sportclubs oder jetzt Europameisterschaft einer Nation. Die Nation, wer ist die beste Fußballnation? Und es gibt ja auch gerade so in der Vogue-Bubble und so Diskussionen, ob das jetzt schick ist, irgendwelche Deutschland-Fähnchen am Auto zu haben oder nicht. Ach, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß, was die meinen. Ich fühle das, was die meinen. Ich weiß aber auch, was mir das früher für einen Spaß gemacht hat, als ich noch so mehr im Fußballgame drin war. Einfach auch mit dem Fußballtrikot da rumzulaufen und zu Open-Veranstaltungen zu gehen. Also Public Viewing?
Public Viewing.
Ja, genau. Und dann da auszurasten, wenn ein Tor fällt. Und ich glaube, solange man das wirklich als etwas Spielerisches betrachtet, einen Wettkampf und ein Spiel funktioniert ja auch nur, wenn ich eine gewisse Ernsthaftigkeit mit reinnehme. Wenn ich gar keine Ernsthaftigkeit mit in ein Spiel reinnehme, dann gibt's ja auch keinen Spielreiz. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass in dem Moment des Abpfiffs, in dem Moment, wo das Spiel zu Ende ist, dass man dann in der Lage ist, diese Rolle wieder loszulassen und zu sagen, das war ja, ich habe mich jetzt voll gefreut für meine Mannschaft oder ich bin voll traurig, dass wir ausgeschieden sind, aber in dem Moment des Abpfiffs, 5 Minuten danach, lasse ich es fallen, dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Das, finde ich, macht der Reiz eines Spiels aus und das gehört ja auch irgendwie aus meiner Sicht zum Erlebnis, was wir haben können als menschliche, dreidimensionale Wesen, als die wir da rumlaufen, sollen wir ja offenbar Erfahrungen machen. Und so spielerische Erfahrungen gehören aus meiner Sicht mit zum Schatz, der uns da gegeben wurde, aber eben da auch nicht anzuhaften. Und was natürlich ganz problematisch ist, ist dann komplette kollektive Anhaftung, zum Beispiel an etwas Nationalist. Na, wie darf ich das?
Ja, nationalistisch.
Nationalistisch ist schon richtig. Ne, ich identifiziere mich total mit einer Nation. Das ist das, was in der Vergangenheit und wahrscheinlich immer noch in der Gegenwart und möglicherweise auch immer noch in der Zukunft zu kriegerischen Auseinandersetzungen führt. Nur dieser Gedanke, dass ich mich mit einer begrenzten Landesmasse identifiziere, wo irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, da verläuft sie und da verläuft sie nicht mehr. Was für ein Wahnsinn, was für ein Irrsinn im Kopf, das nicht zu überblicken, dass das wirklich so ein menschengemachter Wahnsinn, dem Menschen wieder und wieder und wieder folgen, immer wieder in der gleichen Endlosschleife, finde ich, also es ist wirklich erstaunlich, dass wir da so wenig Fortschritt machen, irgendwie kollektiv als Menschen.
Ja. Vor allem, wenn man dann sagt, ja, aber es ist doch unsere Kultur. Ey, wenn das unsere Kultur ist, bin ich safe schon mal nicht Teil davon. So, es gibt nicht die Kultur. So was AfD-Menschen unter Kultur verstehen, hat nichts mit meinem Verständnis von Kultur zu tun. Da bin ich als weißer, blauäugiger Kartoffel-Leander überhaupt nicht Teil davon. da sind wahrscheinlich andere, die gar nicht so aussehen, wie die AfD das zählen würde, viel eher sogar noch in deren Kulturverständnis drin als ich. Also da so eine Grenze zu ziehen, ist völliger Irrsinn. Da sind wahrscheinlich Menschen in dieser Generation aus irgendeinem anderen Land hergekommen, die viel konservativere Bilder haben, viel besser zur AfD passen, als ich das tun würde. Das wären eigentlich deren Freunde. Aber die denken dann, nur an der Hautfarbe können die jetzt ablesen, wer irgendwie dazugehört und wer nicht. Völliger Schwachsinn. Und ich muss auch sagen, also ich finde es schon, also Fußball ist wirklich auf so vielen Ebenen erstaunlich. Ich finde so gerade diese Idee des Derbys finde ich so witzig, also so witzig, dass ich da, also ne, da sind zwei, sagen wir mal jetzt so in der Bundesliga, zwei benachbarte Städte spielen Fußball gegeneinander und da sind Menschen von zwei verschiedenen Mannschaften, die teilen eine Leidenschaft mit einer Hingabe mit diesen anderen Menschen, wie kaum jemand anderes in Deutschland.
Ganz viel.
Das müssten gemeinsam. Die besten Freunde sein. Ja, theoretisch, das müssten ja. Die besten Freunde sein. Die müssten sich in den Arm liegen, sagen, ist das nicht geil? Guck mal, du bist auch so begeistert für Gewalt, für Bier, für Frauenhass und für Fußball. Wir müssten doch die besten Freunde sein.
Es gibt stattdessen aber auch ganz
hassen
tolle
die sich aufs Blut.
Gibt auch ganz tolle Fußballfans.
Ich weiß. Aber stattdessen hassen sich dann so, also die extremen Fans beider Mannschaften. Aufs Blut sagen, das sind die schlimmsten Menschen auf der Welt, sind die Dortmund-Fans. Denkst du, hä? Wie passiert das denn? Dass dann die eine Identifikation mit der Mannschaft noch so viel stärker, dass dann eine andere Identifikation, nämlich wir sind Fußballfans, in dem Falle, ne, es gibt auch viele, die sich dann gemeinsam freuen, aber das noch überschreiben, das ist so offensichtlich irrsinnig, finde ich. Aber es ist schön. Solange eben, wie du sagst, da eine gewisse Freude dabei ist.
Ja, und ein spielerischer
Ansatz. Ist das schön.
Ja.
Aber ich muss sagen, also generell Fußball brauchen wir, glaube ich, gar nicht anzufangen. Da gibt es so viele Baustellen, über die man diskutieren kann und die aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen komisch laufen. Machen wir vielleicht ein anderes Mal. Fußball können wir auch mal drüber reden. Das Kollektiv, ich glaube, kollektive Identifikation ist ein Riesenproblem.
Riesenproblem.
Weil man da nämlich gemeinsam gegen andere ist, das ist das kleine Wir, man übersieht, auch ne, abschieben, keine Flüchtlinge rein, so, hä? Weil A, brauchen wir die jungen Leute? Wir haben keine jungen Leute, wir brauchen junge Leute hier in dem Land. Und B, sind die doch genauso, also warum, was ist das für ein Unterschied, ob das der Achim aus Hamburg ist? Oder der Mohammed aus Istanbul. Das sind doch beides einfach Menschen, die ich nicht kenne und die, weil sie ein anderes Lebewesen sind, erstmal meine Liebe verdient haben. So, warum? Ich verstehe das überhaupt gar nicht, wie man da so einen Unterschied machen kann oder so einen falschen Stolz haben kann. Für du, lieber Achim aus Hamburg, hast nichts für die Kultur getan. Also, du stehst da auf irgendwelchen Schultern, aber das macht dich doch nicht irgendwie. Damit hast du doch nicht mehr von irgendwas verdient als jemand anderes.
Einfach das Glück gehabt, dass du hier geboren bist, in einem Land, wo du zumindest materiell relativ sicher und gut versorgt bist.
Ja.
Und das ist an sich ein Thema für einen eigenen Podcast, aber da abschließend vielleicht einfach nochmal den Hinweis, dass wenn man das Gefühl hat, dass man mit etwas kollektiv sehr identifiziert ist, dann immer mal durchatmen, immer mal wach werden zwischendurch und immer mal hinterfragen, bin ich da wirklich auf dem richtigen Weg? Weil auch gerade durch Social Media kommst du dann in so eine Bubble, kriegst von allen Seiten das noch bestätigt, weil du ja dann schon in diesem Tunnel drin bist, gehst immer tiefer in den Kaninchenbau rein, kriegst dann überall Applaus von der Seite, die dich da haben will. Und das ist anstrengend, schwierig und trägt auf jeden Fall nicht zum kollektiven Frieden und auch nicht zu deinem inneren Frieden bei. Deswegen da immer mal durchatmen, immer mal kritisch drauf gucken und nicht alles glauben, was da im Gehirn so passiert, weil das Gehirn sich letzten Endes auch speist aus allen Informationen, die von außen kommen. Wollen wir, bevor wir über
Ich habe das Gefühl, genau, wir müssen, also langsam zum Ende, gleichzeitig habe ich das Gefühl, es gibt noch echt viele offene Zettel, es gibt echt noch viel, was wir zu dem Thema sagen können.
Ja.
Ich meine, wir können fast überlegen, ob wir wirklich Identifikation Teil 2 machen.
Ja, ich finde auch, der letzte Punkt ist auch schon lang genug, um eine eigene Folge draus zu machen. Ich habe hier auf dem Zettel noch stehen.
Aber es ist noch für mich noch nicht mal der letzte Punkt. Ja, also was hast du noch als Überschrift da stehen, als kleiner Cliffhanger?
Also,
mal gucken, ob wir es heute machen oder eine neue Folge.
Natürlich Endboss tot.
Ja.
Dann fand ich sehr gut, dass innerhalb der Gleichmutproben endlich mal gesagt wurde, fickt euch alle. Das finde ich sehr, sehr gut, dass es mal gesagt wurde endlich. Ja. Kollektive Identifikation haben wir drüber gesprochen jetzt. Dann habe ich
Also was ich nämlich auch noch, also für mich kommt vor dem eigenen Tod Auch noch ein weiterer Onion Layer ist nämlich die Identifikation mit eigenen Werten und Eigenschaften.
Ein Onion Layer, das ist ja geil, das habe ich auch noch nie gehört. Eine Zwiebelschale, ja. Ein Onion Layer, nice, okay.
Ja. Weitere Notiz, da Onion Layer. Fickt euch alle, Onion Layer. Ja. Heute wieder was gelernt, einiges, zwei schöne Sachen.
Einiges zu schreiben.
Aber auch sowas, ne, ich liebe mich nur, wenn ich humorvoll bin. Ich liebe mich nur, wenn ich gut gelaunt bin.
Viel
ich
Energie
identifiziere
habe.
Mich als jemand, der immer mutig ist. Ja. Und das auch anzuerkennen, was auch so Identifikation auf so einer tiefen Ebene und wie das auch limitierend sein kann. Aber ich würde sagen, lass uns einfach nochmal, ey, wir haben ja nichts, uns rennt doch die Zeit nicht weg. Ja. Ich glaube, es ist eine gute Länge. Wir haben schon so viel auch angesprochen und ich würde die Themen auch gerne nochmal frisch irgendwie angehen.
Ja.
Also ich glaube, ja, selbst wenn ich jetzt nicht das Gefühl hatte, hier gleich weiter Musik machen zu wollen und auch nochmal was zu essen zwischendrin, ist das, glaube ich, cooler Stoff noch für eine weitere Folge.
Ein schöner Cliffhanger. Ob wir die dann beim nächsten Mal machen oder ob wir die ein bisschen dahin verschieben, werden wir noch sehen. Aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Futter. Wir sind jetzt gar nicht groß auf Kommentare eingegangen. Das war ja eine hitzige und sehr intensive, angehaftete.
Ah ja, hier schön auch nochmal jemand anderes mit Byron Katie. Niemand kann mich einsam machen, nur ich, Byron Katie. Also sowas wie einsam gibt es nicht. Es gibt nur die Anhaftung an die Geschichte unserer Einsamkeit. Ja, auch spannendes Thema. Macht auch viel auf.
Einsamkeit, ist auch ein schönes. Ja. Haben wir nicht sogar schon mal über Einsamkeit gesprochen? Ich weiß gar nicht. Ja, auch ein sehr gutes Thema.
Hier auch, Hauptsache gesund, ne, das, was wir vorhin gesagt haben, dann hätte ich ein Riesenproblem, weil ich seit Monaten eben nicht vollständig gesund bin, aber wir sind so viel mehr. Ja, alles Gute für dich und ganz viel Liebe und Akzeptanz dir selbst gegenüber, was das angeht, weil genau, macht auch wieder den Fokus darauf, kann nur zufrieden sein, wenn ich gesund bin. So viele Menschen sind krank und irgendwas ist immer so. Irgendwas, und wenn nur der Fuß zwickt, also ich weiß nicht, ich meine, meine lange Snowboard-Karriere hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, zu meiner Gesundheit. Also mein Rücken ist ein Dauerthema. Vorher hatte ich einen Golfer-Ellenbogen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesagt hatte, so ist wirklich alles heile. Mhm. So, also wenn ich das gehört, nur dann ist alles in Ordnung. Irrsinnig.
Ja. Für mir auch gute Besserung natürlich, ja.
Gut, ich würde sagen, danke euch fürs
Danke euch, genau, fürs Dabeisein. Ungewöhnliche Zeit, ungewöhnlicher Tag. Nichtsdestotrotz, danke für den Austausch, lieber Lee. Liebe Grüße nach Berlin, in die Hauptstadt.
Thank you. Ja, große Freude. Ich spiele nochmal kurz Handpen, ne?
Yes.
Ordnungshalber. In dem Studio. Diesmal nicht. Ich mache, glaube ich, die Kopfhörer raus. Das ist vom Sound schöner. So, dann spiele ich doch nochmal auf meiner Fis 2. Thank you.
Sehr, sehr schön.
Danke dir. Ah,
ich versuch hier mal so ein Herzchen zu machen. Vielleicht kommt ja dann auch mal ein Herz über den Bildschirm.
Wir haben es ja ausgeschaltet. Das ging mal. Also wenn das weiter eingeschaltet wird.
Habe ich es auch bei mir ausgeschaltet?
Ja, ich glaube, wir haben es beim letzten Mal ausgeschaltet.
Ach, schade. Nein, da ist es. Das ist ein Quatsch.
Schön. Das war doch was.
Okay. Ja.
Unerwartet diepe Folge phasenweise. Richtig schön. Ich gehe ganz berührt hier raus.
Irgendwie. Sehr schön. Geht mir ähnlich. Ja.
Schön.
Vielen Dank an euch alle. Ab Montag dann wieder als Podcast zum Hören. Und Le, wir sehen uns ja bald wieder, wenn du wieder in heimischen Staaten bist. Freue ich mich schon drauf.
Sonntag. Ah, übrigens, du auch, Alex. Habe ich auch gar nicht nochmal extra gesagt. Aber auch die, die gerade noch im Live sind, wenn ihr es im Podcast hört, zu spät. Sonntagabend spiele ich in Mainz zusammen mit Quentin Kaiser. Unfassbar guter Handpad-Spieler. War am Anfang auch im Live kurz drin. Wenn ihr es irgendwie Möglichkeit machen könnt, Sonntagabend, das wird fett. Ich spiele mit ihm zusammen, ich spiele alleine. Er spielt richtig melodisches, schönes Handpan-Spiel im Soundsculpture in Mainz. Es wird großartig.
Yes. Ich habe Plakate gesehen. Es kann sein, dass ich da bin. Ich weiß noch nicht genau. Geil. Ich bin noch tatsächlich in der Grube am Sonntag, aber müsste ich eigentlich schaffen zeitlich.
Bei Maxine.
Ja.
Cool.
Nice. Bei Maxine und bei deiner Schwester vor allen Dingen. Yes. Business Talk.
Ja. Geil.
Ja, Mann. Skalieren, skalieren, skalieren. Alright.
Adios a todos.
Bis bald. Hasta luego. Tschüss.